Das Verständnis vom Frieden der Mennoniten ist ironischerweise ganz besonders von Kriegszeiten maßgeblich beeinflusst und geformt worden. Dieser Tatbestand trifft auch gerade auf die Mennonitengemeinschaften in Nordamerika zu. Der nordamerikanische oder amerikanische Unabhängigkeitskrieg Ende des 18. Jahrhunderts, der Bürgerkrieg 85 Jahre danach und die beiden Weltkriege in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägten nicht nur das Wesen der beiden nordamerikanischen Nationen, ich spreche dann von den USA und Kanada, sondern auch das Friedenszeugnis der Mennoniten und das Friedensverständnis, was verstehen wir unter Friedenslehre bzw. Wehrlosigkeit. Folgendes Muster wiederholt sich in allen vier Kriegen. Wegen ihrer Nichtbeteiligung an Kampfhandlungen wurden die Mennoniten sowohl von der nicht-mennonitischen Mitbevölkerung als auch von den verschiedenen Regierungsinstitutionen massiv unter Druck gesetzt, ihre Wehrlosigkeit aufzugeben. Die Folgen blieben nicht aus. In jedem Krieg schien die absolute Gewaltverneinung der Mennoniten etwas mehr zu erodieren, Erosion zu erfahren. Zu gleicher Zeit bewirkten diese Kriege aber auch einen Prozess der Meinungsbildung unter den mennonitischen Gemeinden, in dessen Verlauf sich ihr Friedensverständnis von einer einzelnen, individuellen und passiven Wehrlosigkeit hin zu einer gemeinschaftlichen, aktiven Friedensverbreitung entwickelte. Und diese Aussage möchte ich in den nächsten etwa 30 bis 40 Minuten belegen. Das heißt, dass die Mennoniten anfänglich passiv wehrlos blieben und dann im Laufe der Jahre dann rübergingen zu aktiv Frieden verbreiten, statt nur nicht am Krieg teilzunehmen. Die ersten mennonitischen Einwanderer aus der Schweiz und im Süden Deutschland siedelten ab 1650 etwa in den späteren Vereinigten Staaten von Amerika an. Ja, das ist ein Gemälde, wie etwa Philadelphia ausgesehen haben könnte, 60, 70 Jahre nach der Ankunft der Mennoniten. Unter damaligen Bedingungen war schon nur die Überquerung des Atlantiks ein riskantes Unterfangen. Mit einem Segelboot, Wellen ausgesetzt, war es lange nicht sicher, ob man die 6- bis 7-wöchige Überfahrt überhaupt überlebte. Trotzdem war dieses Risiko attraktiver als die Verfolgung, die diese Mennoniten in Europa aufgrund ihrer Glaubensüberzeugung erlitten. Obwohl sie ihre Siedlungen auf Ländereien anlegten, auf denen vorher die Eingeborenen Nordamerikas gelebt und dann gewaltsam vertrieben worden waren, hielten sie auch in ihrer neuen Heimat weiter am Prinzip der Wehrlosigkeit fest. Das ist vielleicht ein Aspekt, den wir manchmal übersehen, dass die Indianer Nordamerikas gewaltsam von ihren Ländereien vertrieben wurden. Anders als, würde ich mal sagen, hier bei uns im Chaco, wo sich eher ein Nebeneinander eingependelt hat. Das waren am Anfang die 13 Kolonien, teilweise holländische, teilweise englische und teilweise französische Kolonien, wo dann sozusagen die europäische Zivilisation anfing in Nordamerika. Die Wehrlosigkeit spielte eine wichtige Rolle in der Weltanschauung der Mennoniten, in ihrer Theologie der zwei Königreiche nach Römer 13, die sich aufteilte in dem Reich Gottes und dem Reich dieser Welt. Nach dem mennonitischen Verständnis damals bedeutete dieses Weltbild, dass die Kirche oder auch die Gemeinde von Gott dazu beauftragt war, die geistlichen Belange der Kinder Gottes abzudecken, alles was Glauben und so weiter angeht, während der weltliche Staat die Angelegenheiten von Nichtchristen zu regeln hatte. Als Bewohner ihres Landes sahen sich die Mennoniten der jeweiligen Regierung des Landes, in dem sie auch lebten, treu ergeben. Treue Untertanen, so wie es die Bibel verlangte von ihnen in Römer 13. verlangte diese Regierung von ihnen jedoch, gegen ihre Interpretation der biblischen Lehren zu handeln, hatte der Gehorsam Gott gegenüber oberste Priorität. Und deshalb sahen sich die Mennoniten auch verpflichtet, selbst in Kriegszeiten nicht zu den Waffen zu greifen, sondern der Lehre Jesu von der Nächstenliebe nachzukommen. Sie beriefen sich dabei auf Verse wie: Vergelte nicht Böses mit Bösem, sondern mit Gutem, segnet die euch fluchen, liebet eure Feinde und so weiter. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg von 1775 bis 1782 war der erste Konflikt, der die Wehrlosigkeit der Mennoniten bis ins Ende prüfte. Hier können wir auf dieser Karte sehen, die lila Schattierungen deuten an, wie dicht diese Gebiete besiedelt waren. Je dunkler die Flecken, umso dichter besiedelt. Und ich weiß nicht, ob ihr die grüne Markierung erkennen könnt auf der Karte, aber diese grüne Markierung wurde dann von der englischen Regierung den Indianern sozusagen dann zugeteilt. Sie wurden von der Küste vertrieben weiter landinwärts und von dann später immer weiter und immer weiter nach Westen, bis sie schließlich die Ländereien ganz verloren hatten. Und die blauen und roten Punkte stellen dann die Orte dar, wo bedeutende Schlachten im Unabhängigkeitskrieg zwischen den Bauern der 13 Kolonien und der englischen Armee stattfanden. Bei den Unabhängigkeitskämpfern, diesen Aufständischen oder auch Rebellen, je nachdem, wie wir sie sehen wollen, bei ihnen stieß die mennonitische Gewaltverneinung auf großes Unverständnis. Der Druck auf die mennonitischen Männer, den Milizen der Kolonien beizutreten, wurde im Laufe der Kämpfe immer größer. Im Jahr 1777 erließen mehrere der 13 Kolonien Beschlüsse, die den obligatorischen Kampfeinsatz forderten, weil sich die Mennoniten weigerten, weder an den Kampfhandlungen teilzunehmen, noch einen Vertreter an ihrer Stelle an die Front zu schicken, mussten sie dann ein Erlassgeld zahlen. Ein weiteres Problem für die Mennoniten stellte sich jetzt für sie dar: Wer ist denn jetzt unsere Regierung? Auf welcher Seite stellen wir uns? Auf die Seite des britischen Königs oder auf die Seite der amerikanischen Rebellen? Die meisten der Mennoniten ergriffen während des Konfliktes für keine der Seiten öffentlich Partei, obwohl manche stillen auf einen Erfolg der britischen Krone hofften. Bis dahin hatten sie nämlich immer in einer Monarchie gelebt, das heißt unter einem König, und mit diesem immer ihre Sonderstellungen ausgehandelt. Es war nicht klar, ob das auch in einer Republik möglich sein würde, das heißt in einer gewählten Regierung, wo dann Vertreter der verschiedenen Volksorte sozusagen dann die Regeln für die Gemeinschaft aufstellen würden. Ihre durch diese Frage entstandene politische Unentschlossenheit sonderte die Mennonitengemeinschaft deutlich von der allgemeinen Meinungsströmung in ihrem Umfeld ab. Das heißt, die allgemeine Meinung in den 13 Kolonien war: Wir müssen für unsere Freiheit, für unsere Unabhängigkeit kämpfen. Dass die Mennoniten da nicht mitmachen wollten, konnten die nicht verstehen. Trotz des großen Drucks von außen sahen die Mennoniten die Wehrlosigkeit als ihre einzige Option während des Krieges. Dieser Standpunkt musste auf alle Fälle beibehalten werden. Während des Krieges und auch in den ersten Jahren nach seinem Ende siedelten viele Mennoniten in die englische Kolonie weiter Norden, die dann später Kanada genannt wurde. Der kanadische Historiker Frank Epp meint, dass diese Auswanderungen aus verschiedenen Motiven entstand: die Suche nach neuem Land, dem Wunsch unter der Herrschaft der englischen Krone zu leben und auch um ihre mennonitische Identität zu bewahren. Obwohl die Mennoniten ihre Nichtbeteiligung am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg als bestandene Glaubensprüfung werteten, hatten sie sich durch diese Haltung mehr von ihrer Umwelt, von ihrem Umfeld abgeschottet als vor dem Krieg. In Fällen, wo der Druck auf die Mennonitengesellschaften zu groß wurde, handelten sie dann direkt mit den zuständigen Verwaltungsinstanzen Sondergenehmigungen aus, ohne ihren Mitbürgern ihre Motivation dafür zu erklären, ohne meinetwegen den Nachbarn zu sagen, warum wir in den Krieg wollen. Zu eng wurde die Wehrlosigkeit mit dem eigenen Verständnis, die Stillen im Lande zu sein, verknüpft. Und diese Haltung, immer die Stillen sein zu wollen, machte auch einen Dialog mit den umliegenden Kulturgruppen nicht möglich. Und deshalb traten ähnliche Probleme bei den folgenden Waffenkonflikten in den nächsten Generationen erneut auf. Der nächste Konflikt fand etwa 85 Jahre nach Ende des Unabhängigkeitskrieges statt, und das war der amerikanische Bürgerkrieg. Dieser Krieg entstand aus verschiedenen Ansichten über das Wirtschaftsmodell, das man fahren wollte. Der Norden industrialisierte sich, hatte die Sklaverei weitgehend abgeschafft, während der Süden sehr stark im Ackerbau war, die Wirtschaft auf Ackerbau geprägt war und diese mit Sklaverei betrieben wurde, was ja ein völlig anderes Wirtschaftsmodell ist, wenn der Wirt oder der Eigentümer der Plantagen für seine Arbeitskräfte gar nicht bezahlen muss. Dann kommt das ganze finanzielle Rad, sage ich jetzt mal, in so einem Land aus dem Gleichgewicht. Und weil das ein immer größeres Problem wurde, hatten die südlichen Staaten sich irgendwann dann dazu entschlossen, aus den Vereinigten Staaten auszutreten. Und der Norden sagte dann, nein, das kommt nicht in Frage. Und daraus entwickelte sich dann der Bürgerkrieg, den schließlich der industrialisierte Norden gewann und deshalb die Vereinigten Staaten weiter als Vereinigte Staaten von Amerika bestehen blieben und nicht aufgeteilt wurden in Vereinigte Staaten im Norden und konföderierte Staaten im Süden. Das einmal zu den Hintergründen. Abhängig von ihren Wohnorten waren die Erfahrungen der Mennoniten in diesem Konflikt sehr unterschiedlich. Grundsätzlich kamen sie aber in noch größere Bedrängnis als im Unabhängigkeitskrieg. Schon bald standen sie vor der Entscheidung, entweder selber in den Krieg zu ziehen oder zumindest einen persönlichen Stellvertreter zu schicken oder eine Ersatzsumme zu zahlen. Diese drei Optionen. Im Gegensatz zum Unabhängigkeitskrieg schickten viele Mennoniten einen Ersatzmann an die Front, meinetwegen einen Arbeiter, der sich dazu überreden und bezahlen ließ. Die Ersatzzahlung betrug in der nördlichen Union etwa $200, in der südlichen Konföderation und etwa $300. Und das entsprach in etwa einem Jahresgehalt, das ein Soldat bezog. Einige mennonitische Männer sahen sich gezwungen, für ihre jeweilige Seite dann in den Krieg zu ziehen, weil sie sich weder einen Ersatzmann noch das Geld für eine Ersatzzahlung leisten konnten. Eine bis dahin unbekannte Erfahrung für die Mennoniten war die unmittelbare Nähe einiger Schlachten zu ihren Farmen. Diese Mennoniten siedelten wohl noch nicht nach dem typischen Dörfermodell an, das später die Russland-Mennoniten mitbrachten, sondern wohl eher nach dem Modell, das auch die amerikanischen Siedler pflegten, nämlich auf Farmen, wo immer sie sich da niederließen. Besonders die Siedler, die Bewohner des Shenandoah-Tales in Virginia, wurden in Mitleidenschaft gezogen, als die Unionsarmee aus dem Norden das gesamte Tal ausbrannte und somit die Nahrungskammer der südlichen Konföderation zerstörte. Rechts oben sehen wir ein Bild, wie sich das ein Maler seiner Zeit gemerkt hat, wie das ausgesehen hat. Und dann daneben die Karten, die die Lage dieses Tales anzeigen. Viele mennonitische Farmer entschieden sich wegen Vorfällen wie diesen, ähnlich wie im vorigen Konflikt, wieder in den Norden zu ziehen bzw. zu flüchten. Obwohl die Mennoniten den amerikanischen Bürgerkrieg sozusagen aus erster Hand erfuhren, blieben die meisten von ihnen ihrer Überzeugung der Wehrlosigkeit treu. Eine prägende Figur in dieser Zeit für die Mennonitengemeinschaften war John F. Funk. Funk war in den späten 1850er Jahren aus dem Osten Pennsylvanias nach Chicago gesiedelt, von wo aus er die Monatsschrift Herald of Truth oder Botschaft der Wahrheit herausgab. Dieses Blatt wurde zum Treffpunkt der Sorgen und Anliegen der verschiedensten Mennonitengemeinschaften durch die Staaten hindurch. Lehmann und Nold, zwei renommierte nordamerikanische Historiker im Bereich der Mennonitengeschichte, schreiben, dass diese Zeitschrift ganz besonders zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Mennonitengemeinschaften Nordamerikas beitrug, die doch geografisch gesehen weit verstreut voneinander lebten. Die Erkenntnis, dass andere Gemeinden vor denselben Problemen und zum Teil auch vor denselben theologischen Herausforderungen standen, bekräftigte die Ansicht, dass die Mennonitengemeinschaften über die Lokale hinaus an die an sie herantretenden Situationen zusammenarbeiten müssten. Das Gesamtbild der Mennoniten Nordamerikas wurde nach Ende des Bürgerkrieges ab 1874 stark verändert, als eine neue Einwanderungswelle etwa 18.000 russische Mennoniten in die Vereinigten Staaten und dem neu gegründeten Kanada einwanderten. Im Vergleich zu den bereits in Nordamerika lebenden Mennoniten unterschieden sich die russischen Mennoniten in mehreren Aspekten. Zum einen hielten sich die russischen Mennoniten, unter denen sich ja auch unsere Vorfahren befanden, strikt an der deutschen Sprache, während die nordamerikanischen Mennoniten neben der deutschen auch schon die englische Sprache weitgehend übernommen hatten. Zum anderen hatten die russischen Mennoniten ihre Überzeugung der Wehrlosigkeit nicht in so einem unmittelbaren Kriegszustand verteidigen müssen, wie es ihre nordamerikanischen Glaubensgeschwister knapp 10 Jahre vorher noch mussten. Gerloff Hohmann ist ein Mennonitengeschichtler aus den USA, der behauptet, dass die Mennoniten grundsätzlich vor dem Ersten Weltkrieg zu wenig machten, um den eigenen jungen Generationen wie auch den nicht-mennonitischen Mitmenschen den Grund für ihre Wehrlosigkeit zu erklären. Zu oft war die Wehrlosigkeit den folgenden Generationen als eine Tradition ohne theologische Basis weitergereicht worden. Das beinhaltete auch, dass die Mennoniten relativ wenig Literatur produzierten, das heißt, schrieben Bücher oder Aufsätze, in denen sie ihre Ansichten zu diesen Themen vertraten. Die Folge war davon, dass der Unterricht, also die Lehre von den eigenen Glaubensansichten, häufig stark lediglich über Traditionen und Gebräuche vermittelt wurden, aber nicht über eine kritische, inhaltlich tiefgehende Auseinandersetzung über das Warum, über den eigentlichen Sinn und das eigentliche Ziel des eigenen Glaubens. Es ist eine Sache zu wissen, woran ich glaube, aber eine ganz andere Sache auch zu wissen, warum ich glaube, was ich glaube. Obwohl die nordamerikanischen Mennoniten bis zum frühen 20. Jahrhundert mehrere Waffenkonflikte miterlebt hatten, enthielt der Erste Weltkrieg ein für sie neues, äußerst konfliktives Element. Sie wurden nun nicht mehr nur wegen ihrer Wehrlosigkeit kritisiert, sondern von vielen wegen ihrer deutschen Sprache als Staatsverräter bezeichnet, weil sie angeblich die deutsche Seite im Krieg unterstützten. Diese Karte zeigt einmal dar, wie sich diese Kaiserreiche im Ersten Weltkrieg gegenüberstanden. Die roten Flecken sind das englische Imperium, das Imperium, in dem nie die Sonne unterging, wie man sagte, weil irgendwo war es immer hell auf dieser großen britischen Estancia. Die blauen Flecken sind Russen, die hellblauen die US-Amerikaner und die dunkelgrauen, das sind die Russen. Und dann haben wir noch die schwarzen Flecken, ob das jetzt Zufall oder Absicht war, die Deutschen jetzt schwarz anzumalen auf der Karte, aber das sind auf jeden Fall hier jetzt die schwarzen Schafe auf der Karte. Nur um das einmal einordnen zu können, wer sich jetzt tatsächlich gegenüber stand in diesem Ersten Weltkrieg und warum das Weltkrieg heißt. So, diese beiden Umstände, die Mennoniten beteiligten sich nicht an den Kämpfen und sie lehnten vehement die englische Sprache ab, stellten die Mennonitengemeinschaften in den direkten Widerspruch zur englischsprachigen Bevölkerung, die größtenteils von einem allgemein wiedererweckten Patriotismus, der teilweise an Fanatismus grenzte, angetrieben wurde. Plötzlich wurden die Mennoniten von verschiedenen Massenmedien als Verbündete des Kriegsfeindes dargestellt. Wenn wir uns das vielleicht einmal vor Augen führen, wie wenig rational wir oft denken und handeln, wenn Paraguay ein bedeutendes Fußballspiel spielt und gewinnt und es dann Autokarawanen durch die Stadt gibt und so weiter, dann gibt uns das vielleicht ein kleines Bild davon, wie euphorisch und fanatisch die Menschen für ihr Land im Ersten Weltkrieg waren. Also als Kriegserklärungen erklärt wurden, gingen die Menschen auf die Straßen und feierten. Endlich gab es wieder Action. Viele Soldaten liefen, um sich einschreiben zu lassen. Sie hatten Angst, dass der Krieg schon vorbei sein würde, wenn sie bis zur Front sein würden. Bis dahin waren die Kriege auch noch immer kurz gewesen. Nur im Herbst und zu Weihnachten würden alle zu Hause sein. Aber dieses war der erste Krieg, der sich in einen Schützengrabenkrieg entwickelte und 4 Jahre anhielt. Obwohl sowohl in Kanada als auch in den Vereinigten Staaten erlebten Mennoniten während dem Ersten Weltkrieg verschiedene Formen der Diskriminierung. Hier sehen wir zum Beispiel eine Zeitungsaufforderung zu den deutsch- und österreichischen Amerikanern und dann deutsch- und Österreichern durchgestrichen, um hervorzustellen, jetzt sind wir alle Amerikaner. Und dann steht in dem Artikel da unter Männer und Frauen von deutschem und österreichischem Blut, wir erinnern euch daran, dass dieses jetzt euer Land ist und dass wir jetzt alle Amerikaner sind. So, und genau das war auch die Haltung in Kanada. Rechts dann ein Pamphlet, Eliminate German, also radiert die deutsche Sprache aus. Und dann einige Aufführungen darunter, die deutsche Sprache ist ohnehin jetzt weniger gefragt. Die meisten Eltern wollen ihre Kinder schon nicht mehr Deutsch unterrichten lassen. Lasst uns die deutsche Sprache auslöschen. Das war so ein bisschen der Tenor in Kanada und auch in den USA. In Kanada wurden mennonitische Arbeiter entlohnt und mit englischsprachigen Arbeitern ersetzt. Ihre Post wurde zensiert, das heißt durchgesehen, ob sie nicht Spione für Deutschland waren. Und manche mennonitische Geschäfte wurden beschädigt. Zudem mussten mennonitische Zeitschriften, die in Deutsch herausgegeben wurden, ihre Ausgaben nun ausschließlich in Englisch verfassen, darunter auch die Steinbach Post und der Mitarbeiter. Trotz dieser und weiterer öffentlicher Maßnahmen gegen sie bekamen die kanadischen Mennoniten als Glaubensgruppe 1917 die Freiheit vom obligatorischen Militärdienst bestätigt. Allerdings verloren sie damit auch ihr Recht zu wählen. Als erst die USA in den Krieg eingetreten waren, nach einigen Jahren, wurden die Mennoniten auch hier Opfer von Misshandlungen. Anders als in Kanada wurden den Mennoniten die Wehrfreiheit nicht als Gruppe zugesprochen, sagen wir mal als ganze Gemeindegruppe, sondern die Antragsteller mussten sich dazu in Militärcamps präsentieren und ihren Antrag individuell vorlegen und verteidigen. Das heißt, sie mussten sich vor einem Militärtribunal erklären, warum sie es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten, in den Krieg zu ziehen. Dabei wurden viele Antragsteller enorm unter Druck gesetzt, indem sie in Camps oder auch in Gefängnisse gesteckt wurden und andere Demütigungen hinnehmen mussten. Manche mennonitische und amische Jungs starben auch an diesen Misshandlungen. Zudem wurden Felder von mennonitischen Farmern abgebrannt, wahrscheinlich auch oftmals durch empörte Nachbarn, teilweise gestohlen. Die meisten Mennoniten konnten diese Anschuldigungen ihrer Nachbarn nicht verstehen, weil sie sich selbst als aufrichtige und loyale Landesbewohner verstanden. Die öffentlichen Anfeindungen und die Beschuldigungen, dass die Mennoniten während des Krieges nicht ihren schuldigen Beitrag an ihr Heimatland geleistet hatten, spornte sie an, sich besonders stark am Wiederaufbau der Gesellschaft nach dem Krieg einzusetzen. Allein in Manitoba spendeten die Mennoniten etwa $750,000 an das Rote Kreuz und an andere Organisationen, die verschiedenen vom Krieg betroffenen Menschen halfen, besonders in Übersee, das heißt in Europa. Waren die bisherigen mennonitischen Gesellschaftsinstitutionen wie das Waisenamt und die Brandversicherung darauf fokussiert, die Not in der eigenen Gesellschaft zu lindern, so ließ sich nach dem Ersten Weltkrieg eine erhöhte Anstrengung beobachten, Menschen auch außerhalb der eigenen Gemeinschaftsgrenzen zu helfen. Der Höhepunkt dieser Anstrengungen war zweifellos die Gründung des MCC, des Mennonite Central Committee, im Jahre 1920. Diese Hilfsorganisation wurde mit dem Ziel gegründet, den mennonitischen Glaubensgeschwistern zu helfen, die nach der Machtübernahme der Bolschewiken in Russland im Oktober 1917 in der Ukraine Hunger litten. Das passierte auch noch während dem Ersten Weltkrieg, die kommunistische Revolution und Bürgerkrieg in Russland. Unter anderem schickten die nordamerikanischen Mennoniten 50 von solchen Traktoren an die ukrainischen Geschwister, um auch ihnen in ihrer Landwirtschaft beizustehen und zu helfen. In relativ kurzer Zeit entwickelte sich das MCC zu einer Hilfsorganisation, deren Hilfsprojekt Mennoniten einschlossen. Ursprünglich wurde das MCC mit dem Ziel gegründet, nach diesen Hilfsaktionen an die Mennoniten in Russland es wieder aufzulösen. Aber weil die Not nie nachließ wohl, ist das MCC bis heute in zahlreiche Wiederaufbau- und Entwicklungsprojekte unter armen Menschen rund um die Welt verwickelt. Durch die eben aufgeführten Anstrengungen machten die nordamerikanischen Mennoniten bedeutende Schritte von einer anfänglich passiven Wehrlosigkeit hin zu einer aktiven Friedensverbreitung. Das MCC ist eine Organisation, das Frieden verbreitet, denn auf leerem Magen kann schwierig Frieden entstehen. Diese Schritte halfen nicht nur Menschen in Not, sondern waren zu gleicher Zeit auch ein Statement, ein Zeichen an die nicht-mennonitischen Bürger des Landes, mit dem man zeigte, dass die Mennoniten sehr wohl bereit waren, ihren Anteil als verantwortliche Staatsbürger zu übernehmen, nur eben nicht in Form von Waffengewalt. die Hilfe von Menschen in Not ermöglichte es den Mennoniten, ihrem Land zu dienen und zu gleicher Zeit Jesu Gebot von der Nächstenliebe zu erfüllen. Nach dem Ersten Weltkrieg setzte bei den nordamerikanischen Mennoniten eine sehr prägende soziokulturelle, also sozial, gesellschaftliche und kulturelle, aber auch demografische Veränderung ein, das heißt, wo sie wohnten. Einerseits wurden, besonders in Kanada, die letzten deutschsprachigen mennonitischen Schulen, den englischsprachigen, von den Provinzregierungen vorgeschriebenen Stoffplänen angepasst. Unsere Vorfahren siedelten ja über dieses Thema aus. Andererseits verließen aber auch, oder begannen zumindest, viele Menschen, viele Mennoniten das ländliche verlassen und siedelten in den Städten an. So entstanden die ersten Mennonitengemeinden in Städten wie Winnipeg und Calgary. Nicht alle Gruppen innerhalb der Mennonitengemeinschaft konnten mit diesen Veränderungen mitgehen und wanderten in den 1920ern dann, wie gesagt, nach Mexiko und Paraguay aus. Der Kompromiss zur graduellen Anpassung an die allgemeine Gesellschaft um sie herum wirkte sich für die Mennoniten nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges anfänglich positiv aus. Ein weiterer Umstand, der sich neben der englischen Sprache für sie günstig auswirkte, war die Möglichkeit für diejenigen, die die Waffengewalt aus Gewissensgründen ablehnten, anstelle des Militärdienstes einen Zivildienst zu absolvieren. Dieser Zivildienst kam sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Kanada unter der aktiven Mitwirkung von mennonitischen Gemeinden zustande. Auf diesen Bildern sehen wir links zum Beispiel ein Plakat aus den USA, wo die allgemeine Bevölkerung aufgefordert wurde, sozusagen Geld für den Krieg zu investieren. Das war sozusagen der einzelne Staatsbürger konnte sein Geld an den Staat ausleihen, Kriegsbonds kaufen, so wie wenn Paraguay in den letzten Jahren immer wieder mal inzwischen Bonds verkauft hat. Das ist wie eine Geldanlage, dass man dann nach so und so viel Zeit mit Zinsen zurückgezahlt bekam, um den Krieg zu unterstützen. Rechts sehen wir eine Gruppe mennonitischer Jungs in Kanada einen Weg bauen durch hügeliges Gelände als Beitrag von Zivildienst anstelle des Militärdienstes. Ob nun der Antrag zum optionalen Zivildienst eines Antragstellers von der Regierung genehmigt wurde oder nicht, war von der individuellen Haltung des Antragstellers und nicht von seiner Gruppenzugehörigkeit abhängig. Das heißt, bei ihm stand auf der Wache nicht Mennoniter so wie bei uns, sondern er musste eine eigene, selbstständige Erklärung ablegen. Die allgemeine Bevölkerung sah diese Option als ein demokratisches Experiment an. Auf diese wurden die Mennoniten nun Teil der Geschichte und nicht die störende Ausnahme wie in den vorherigen Kriegen. Der japanische Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 beendete jedoch die tolerante Haltung gegenüber der Wehrlosigkeit der Mennoniten. In einem totalen Krieg gab es keinen Mittelweg. Diese Karte zeigt auch sehr schön, warum das für die Japaner durchaus Sinn machte. Die pazifische Flotte der USA, die in Hawaii stationiert war, anzugreifen. Da befindet sich Hawaii und auf der Insel Oahu befand sich der Hauptstützpunkt Pearl Harbor. Nach diesem Ereignis veränderte sich also die Situation. In Manitoba drückte ein Richter diese Ansicht, dass es keinen Mittelweg in einem totalen Krieg gibt, an die Mennoniten gerichtet, so wie dieses aus. Er sagte: Ihr habt euer Land in diesem Krieg mit aller Kraft zu unterstützen. Wenn ihr nichts tut, unterstützt ihr Hitler. In den Vereinigten Staaten war die Situation für die Mennoniten, ähnlich wie auch im Ersten Weltkrieg, um einiges unangenehmer als in Kanada. Kirchen und andere mennonitische Einrichtungen wurden wohl von anderen Mitbürgern mit gelber Farbe beschmiert, als Zeichen dafür, dass sie Angsthasen waren. Und mennonitische Wehrdienstverweigerer wurden sowohl von Zivilisten als auch von Armeeangehörigen öffentlich gedemütigt. Dr. Brian Fröse, ein Geschichtsprofessor an der Canadian Mennonite University in Winnipeg, stellte bei seinen Forschungsarbeiten in verschiedenen Archiven von mennonitischen Gemeinden in den USA fest, dass die Protokolle von den Gemeindevorstandssitzungen um die Jahreswende zwischen 1941 und 1942 beinahe ausnahmslos von der deutschen zur englischen Sprache wechselten. Warum wohl? Dieser Sprachwechsel wurde in den Protokollen selber nicht weiter erklärt oder begründet, ist wohl aber als ein Kompromiss seitens der mennonitischen Gemeinden an ihr Heimatland nach dem Angriff auf Pearl Harbor zu deuten. Viele mennonitische Jugendliche hielten den öffentlichen Druck nicht stand und meldeten sich bei der Armee. Wie wir auf diesem Foto links sehen, ein mennonitischer Junge in Militäruniform und rechts daneben ein Grabstein, der bis heute Soldaten mit mennonitischen Namen für ihren Tod im Krieg ehrt. Im Zweiten Weltkrieg entschieden sich etwas mehr als 40% der wehrfähigen mennonitischen Männer für einen Zivildienst. 39,5% meldeten sich für Aufgaben, die sie direkt ins Kampfgeschehen führten, während sich 14,2% für logistische Aufgaben in der Armee meldeten. Diese Prozentsätze beziehen sich auf den USA. Aus Manitoba meldeten sich 38% der wehrfähigen mennonitischen Männer, nachdem sie einberufen wurden, für Einsätze in der kanadischen Armee. In Kanada gab es etwa 4.500 mennonitische Soldaten, die an die Front zogen, und etwa 7.500 Wehrdienstverweigerer. Angesichts der relativ hohen Anzahl von Männern mennonitischer Herkunft, die sich zu aktiven Kriegsdiensten gemeldet hatten, schlussfolgerten die Mennonitengemeinschaften, dass sie ihre Friedensüberzeugung vor dem Krieg nicht überzeugend an folgende Generationen weitergegeben hatten. Nach dem Krieg setzten sie sich deshalb verstärkt für die Gründung von mennonitischen Grund- und Mittelstufe-Schulen sowie auch für postsekundäre oder tertiäre Ausbildungsinstitutionen wie etwa Universitäten ein, deren Erziehungsgrundlagen nach den Richtlinien der Friedenslehre und der mennonitischen Interpretation davon ausgerichtet worden. Als Folge davon wuchs auch die Anzahl mennonitischer Akademiker. Diese gezielte Konzentration auf eine akademische Ausbildung nach mennonitischen Friedenswerten führte nicht nur zu einer internen Bewusstmachung der Bedeutung der Friedenslehre, sondern ermöglichte es auch den Mennonitengemeinschaften, die eigenen Beweg- und Hintergründe ihres Friedensverständnisses besser nach außen hin zu erklären oder zu verteidigen. Die von Harold Bender verfasste Abhandlung »The Anabaptist Vision«, also das Weltbild der Wiedertäufer, die er 1944 noch herausgab, vor Ende des Krieges, wurde in den ersten Jahren der Nachkriegszeit zur wichtigsten akademischen Quelle über das geschichtliche und theologische Friedensverständnis der Mennoniten. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die nordamerikanischen Mennonitengemeinschaften verstärkt, auch gerade in der Öffentlichkeit, zu ihrer Friedenshandlung Haltung Stellung bezogen. In den Konflikten, in denen die US-amerikanischen und kanadischen Streitkräfte nach dem Zweiten Weltkrieg verwickelt waren, wie zum Beispiel den beiden Golfkriegen, riefen Vertreter der Mennonitengesellschaften zu friedlichen Alternativen zu den Konflikten auf. Solche Aufrufe entstanden aus der Überzeugung, das Beste für den Staat zu suchen und nicht nach dem Motto, die Stillen im Lande zu sein. Einige Schlussfolgerungen. Durch ihre Geschichte hindurch lässt sich beobachten, dass die nordamerikanischen Mennonitengemeinschaften immer darum bestrebt waren, dem von Jesus Christus überlieferten Friedenszeugnis ihrer Interpretation gemäß treu zu bleiben. Diese geistliche Überzeugung, idealerweise in den konkreten Lebensentscheidungen, die oberste Priorität, gepaart mit ihren kulturellen Besonderheiten, das heißt, dass sie eine andere Sprache sprachen als die allgemeine Landesbevölkerung, brachten die Mennonitengemeinschaften immer wieder in für sie unangenehme Situationen, wie wir gesehen haben. Besonders in Kriegszeiten, wo der Patriotismus oder Nationalismus der Bevölkerung um sie herum am stärksten hervortrat, stieß die Lebensausrichtung auf das zukünftige Reich Gottes unter Nicht-Mennoniten auf Unverständnis und Missbilligung. Die mennonitische Interpretation von Jesu Friedenszeugnis hat sich über die Jahre und Generationen verändert, wohl auch gerade durch die einschneidenden Einflüsse der Krisensituationen in Kriegszeiten. Die anfängliche passive, zurückgezogene Wehrlosigkeit nach dem Motto »Die Stillen im Lande« entwickelte sich mit der Zeit in eine öffentliche Haltung, in der man nach Wegen suchte, den Frieden aktiv zu verbreiten und gezielt als Alternative zur Gewalt anzubieten. Durch die Gründung von Institutionen wie das MCC, Ersatzdienstmöglichkeiten für Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen und auch durch die Gründung von akademischen Einrichtungen ermöglichte nicht nur eine erneute Bewusstmachung auf die Bedeutung und Reichweite der christlichen Friedenslehre. Durch diese Schritte setzten sie auch an ihre nicht-mennonitischen Mitbewohner ein klares Zeichen, dass die Mennoniten dazu bereit waren, Zeit, Energie und finanzielle Mittel in den Aufbau ihres Landes zu stecken. Es stellte sich aber auch heraus, dass die mennonitische Wehrlosigkeit im Ernstfall nicht als Gruppenentscheidung oder Tradition funktionierte, sondern aufgrund einer persönlichen Überzeugung. Da aber persönliche Überzeugungen von den eigenen Erkenntnissen abhängen, haben die mennonitischen Gemeinschaften in Nordamerika nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt an der Gründung von mennonitischen Bildungsinstitutionen gearbeitet. Auf diese Weise sollte gesichert werden, dass sich die jungen Generationen inhaltlich kritisch und tiefgründig mit der mennonitischen Weltanschauung und ihrem Friedensverständnis auseinandersetzen sollten.